Herzlich willkommen zum offiziellen MDL-Podcast mit deinem Host Maren Florence Klump. Zu Gast ist heute Co-Founder und CEO von Rental One, nämlich Moritz Marx. Und wir sprechen über seine Einblicke in den Aufbau von Rental One, über die Herausforderungen einer traditionellen Branche im Wandel, genauso wie die Rolle von Automatisierung und KI im Immobilienmarkt. Außerdem sprechen wir heute auch über die Gründung, die Führung und die wichtigen Learnings aus dem Start-up-Alltag, genauso wie die Fähigkeiten, die Unternehmer heute für nachhaltigen Erfolg brauchen. Let's go!
Immobilienverwaltung, was ist das eigentlich ganz genau? Ein Thema, das lange als ziemlich traditionell galt. Doch genau hier entsteht gerade viel Bewegung durch neue digitale Ideen. Mein Gast ist Moritz Marx, Co-Founder und CEO von Rental One. Wir reden über Digitalisierung, Unternehmertum und darüber, wie man eine ganze Branche neu denken kann. Dann sage ich hallo und herzlich willkommen nochmal, Herr Marx. Ich freue mich sehr, dass es heute mit dem Interview geklappt hat. Und ich denke, wir starten einfach mal gleich mit der ersten Frage. Warum braucht die Immobilienbranche denn überhaupt Digitalisierung?
Erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Die Digitalisierung ist etwas, das überall gebraucht wird. Betrachtet man aber die Immobilienbranche, so findet man sehr, sehr schnell den Fall, dass diese ehrlicherweise die letzten 20 Jahren keine Veränderung durchgemacht hat. Private Vermieter arbeiten immer noch hauptsächlich mit Excel und Papier. Hausverwaltungen sitzen auch noch auf Programmen, die größtenteils sehr, sehr altmodisch aufgebaut sind, auch sehr, sehr kompliziert aufgebaut sind. Und das ist im Endeffekt ein Riesenproblem, weil das erschwert natürlich nicht nur enorm den Alltag, sondern es bringt auch einfach eine geringere Marge mit sich, weil man einfach nicht so automatisiert und so digital arbeiten kann, wie es möglich wäre. Und dieser Margenverlust, der macht natürlich auch gewisse Berufsbilder, wie beispielsweise das des Hausverwalters, immer unbeliebter, wodurch wir ein gewisses Verwaltersterben auch in Deutschland schon beobachten. Und private Vermieter, die eigentlich die Stütze des deutschen Immobilienmarkts sind, weil im Endeffekt werden 16 von 25 Millionen Einheiten immer noch in privater Hand gehalten, sehen da einfach eine enorme Last darin. Und wir hatten in unserer Marktrecherche mit über 4.500 privaten Vermietern auch gesprochen und viele davon haben sogar gesagt, wenn sich da nichts ändert, verkaufen sie alles und investieren dann doch an anderen Stellen, weil es ihnen einfach zu viel Aufwand ist, das Ganze so weiterzumachen wie die letzten Jahre.
Sie haben ja eine Plattform gegründet. Ich habe das dann vorhin auf der Homepage gesehen. Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, genau diesen Bereich zu wählen?
Das war im Endeffekt der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen wirklich mal schauen mit dem privaten Vermieter. Also das Vermietungsgeschäft, das kennen wir aus dem Privaten heraus, haben auch aus dem Privaten heraus immer wieder die Worte gehört, das ist zu viel Arbeit, niemals in Immobilien investieren. Und das ist natürlich ein Punkt, der einen beschäftigt. Und meine zwei Co-Founder und ich, wir haben uns dann das Thema mal angeschaut, haben mal gemeinsam drüber gesprochen, haben dann auch mal gesagt, ey, es kann ja eigentlich nicht sein, dass dieses Thema immer noch so schwerwiegend in dem Alltag von privaten Vermietern hinterlegt ist. Weil der private Vermieter in der Regel macht das ja nicht hauptberuflich, sondern neben seinem Beruf zur Altersvorsorge, zur finanziellen Freiheit, zu sonstigen Themen. Das heißt, das soll nicht ein Riesenaufwand werden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns einfach mal näher damit beschäftigen. Und dann sind wir im Endeffekt hingegangen, haben gesagt, okay, wir machen jetzt mal eine sehr tiefe Marktrecherche, haben 6 Monate Marktrecherche gemacht, darauf aufbauend mit über 4.500 Marktteilnehmern der Immobilienbranche gesprochen. Davon größtenteils natürlich private Vermieter, aber auch Hausverwaltungen und Family Offices. Und haben dann im Endeffekt festgestellt, okay, die Branche braucht das, weil es gibt zwar Lösungen am Markt, die irgendwo dem privaten Vermieter helfen sollen. Das Problem ist, die Lösungen hätten uns als privaten Vermieter nicht glücklich gestellt, weil sie nicht vollumfänglich sind, weil sie nur gewisse Teilbereiche abdecken oder weil sie weiterhin so manuelle Prozesse benötigen, wie es eigentlich nicht sein sollte.
Was waren denn da für Sie persönlich die Herausforderungen unternehmerisch gesehen?
Ich denke, das können auch sehr viele andere Startup-Gründer gerade in den Anfangszeiten bejahen. Man hat große Visionen, man möchte was aufbauen, man ist aber einfach noch ein kleines Team. Und dieses kleine Team, mit dem man dann anfängt, in der Regel sind es ja nur die Co-Founder, das waren wir jetzt zum Glück, kann man das sagen, waren wir zu dritt. Es gibt ja auch Leute, die starten komplett alleine. Und dann steht man aber trotzdem vor einer Wand an Aufgaben, vor hunderten Themen, die man sich erstmal teilweise reinlesen muss, wo man Interviews halten muss, um wirklich auch die Prioritäten abzuchecken, wo man aber auch einfach sagen muss, okay, wie priorisiere ich jetzt was und was setze ich jetzt an welchen Punkt? Und diese Aufgabenflut, vor dieser darf man eigentlich nicht zurückschrecken. Da muss man dann ehrlicherweise mal auf die Zähne beißen, da muss man dann auch mal über einen längeren Zeitraum, wir machen es ja jetzt fast seit 2 Jahren, dann auch einfach mal sagen, okay, wir ziehen da jetzt durch, wir gehen da jetzt wirklich hin und arbeiten jetzt mal den ganzen Tag, wir arbeiten abends, wir arbeiten öfters auch mal bis spät nachts, wir arbeiten an Wochenenden, Feiertag, ja, das sind dann auch mal Tage, da werden dann mal Meetings abgehalten, da werden dann mal Gespräche geführt oder Vorbereitungen gemacht. Und darauf muss man sich natürlich einlassen, das muss einem natürlich bewusst sein. Aber da muss ich sagen, da habe ich auch mit meinen 2 Co-Foundern ein großes Glück, weil ich da einfach sicher hingehen kann und sagen kann, ey, das ist wichtig und ich genau weiß, dass das wird auch gemacht. Und das ist was, das ist sehr abschreckend. In dem Fall ist es ein notwendiges Übel.
Vielleicht wird es auch tatsächlich so ein bisschen unterschätzt, dieses CEO sein von dem einen oder anderen, weil, wie Sie gerade schon erzählt haben, Wochenende, Feiertage, was ist das? Also teilweise, ich glaube, am Anfang muss man wirklich durchstarten wollen, man muss halt auch wirklich dranbleiben.
Es ist schwierig, ist natürlich auch sehr schwierig im Umfeld. Natürlich, man hat eine Familie, ich beispielsweise, ich habe einen Hund, ich habe eine Freundin. Wenn man dann nach etlichen Jahren, wo man vielleicht schon ein gewisses Leben zusammen hat, auf einmal sagt, okay, ich gehe jetzt diesen Weg und dieser Weg wird mein Leben sehr, sehr stark beeinflussen, weil ich jetzt halt nicht mehr vielleicht jeden Abend auf der Couch sitzen kann und irgendeine Serie schauen kann oder an den Wochenenden für alles Zeit habe, sondern weil ich jetzt wirklich mal viel unterwegs bin. Also ich bin regelmäßig in ganz Deutschland unterwegs. Ich habe regelmäßig Termine auch am Wochenende. Und das sind natürlich auch einfach Punkte, wo sich die Familie und das private Umfeld, so hart es klingt, sich mit abfinden muss. Das hat natürlich in manchen Situationen auch mal ein Konfliktpotenzial. Aber im Endeffekt, da muss man dann, hört sich blöd an, aber da muss man durch, weil man hat ja
Ja,
ein Ziel. Und das Ziel will man ja erreichen.
das
Und
stimmt.
ich kenne niemanden, der sein Ziel einfach erreicht hat. Es ist immer etwas mit Arbeit verbunden.
Ja, so sollte es, glaube ich, auch sein, genau. Aber verändert sich da was in der eigenen Persönlichkeit? Gerade wenn man ein Unternehmen wirklich trägt mit allem Drum und Dran. Es ist ja eine unfassbare Verantwortung, die man natürlich hat.
Ich würde sagen, man hat natürlich eine gewisse Persönlichkeit, die man über die Jugend, über die Kindheit aufgebaut hat, der man auch in einem gewissen Maße treu bleibt. Es gibt natürlich immer wieder Punkte, wo ein, ich sage jetzt mal, zur Veränderung zwingen. Man wird noch verantwortungsbewusster, wenn man vorher schon verantwortungsbewusst ist oder war. Man lernt Dinge anders zu schätzen, vielleicht auch. Man ist vielleicht auch in gewissen Situationen schneller gestresst oder schneller mal nervlich am Ende. Einfach, weil es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, hat man einen schlechten Tag. Es ist auch gerne mal so, dass man dann abends nicht mehr so fröhlich auf der Couch sitzt oder nicht mehr so fröhlich beim Abendessen da sitzt. Dann hat man halt einen gewissen Gesichtsausdruck im Alltag und es ist natürlich auch was einen noch nach der Arbeit beschäftigt. Also ich würde sagen, man hat seine Gedanken woanders da. Man ist vielleicht auch gerade am Anfang weniger mit den Gedanken beim Privaten, sondern immer wieder beim Produkt, beim Unternehmen. Wo steht das? Wie ist das? Wie kann ich es besser machen? Und das beschäftigt einen natürlich.
Man wächst aber auch, glaube ich, daran. Das ist, glaube ich, das
Auf jeden
Allerwichtigste.
Fall. Auf
Und zwar
jeden Fall.
alle. Jeder profitiert davon. Im Endeffekt ist es ja nicht schlecht. Die Immobilienbranche gilt ja als sehr konservativ. Wie wollen Sie diese Struktur ändern?
Ja gut, ich würde sagen, das Konservative ist vor allem durch die Immobilienbranchenteilnehmer geprägt. Die Immobilienbranche, hört sich blöd an, aber das ist der alte weiße Mann, der die Immobilienbranche trägt. Das ist der alte weiße Mann, der seine Immobilien hat. Ich sehe da aber einen enormen Umbruch. Also besonders jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wenn der Bestand von dem alten weißen Mann an die jüngere Generation weitergegeben wird, dann muss ich gar nicht groß was machen. Dann ist es einfach der digitale Fortschritt, der es einfach verlangt. Weil würde ich in meine Generation schauen, würde ich sagen, hat keiner Lust, sich da mit Excel und Papier hinzusetzen. Da ist hier Handy in der Hosentasche oder mal das iPad kurz rausholen, ist den Weg, den man einschlagen will und sich dann nicht an den Rechner setzen, mit Excel irgendwelche Tabellen ausfüllen oder erstmal aufbauen und dann noch was abheften. Und deswegen, ich denke, der Umschwung vom Konservativen, der kommt von alleine. Wir helfen nur dann dass diese auch wirklich leicht funktioniert, dass man dann auch aus diesem Konservativen heraus sagen kann, okay, es gibt auch was, mit dem ich dann arbeiten kann. Und dass man dann nicht da steht und sagt, okay, den konservativen Weg, den mag ich eigentlich gar nicht gehen. Aber es gibt auch nichts, wo ich sonst irgendwie Bescheid weiß. Das heißt, ich muss irgendwie doch wieder den konservativen Weg gehen. Und da wollen wir halt einfach eine Lösung bieten, dass die
Ja.
Leute, die sagen, okay, ich mag weg von diesem Konservativen, auch abgeholt werden.
Das stimmt. Ihrer Meinung nach, gibt es denn in Zukunft noch den klassischen Immobilienverwalter? Oder wird er nicht mehr existieren irgendwann mal?
Nee, ich glaube schon, es wird das Berufsbild des Hausverwalters wird es definitiv geben. Ich sehe aber ein enormes Potenzial in der Branche, weil derzeit ist die Branche enorm von einer sehr geringen Marge im Endeffekt getrieben. Also man hat kaum Marge, die Arbeitsabläufe sind immer noch sehr, sehr manuell, sehr, sehr repetitiv. Und da sehe ich jetzt besonders mit dem Einsatz von Digitalisierung, mit dem Einsatz von KI einfach eine enorme Möglichkeit zu sagen, okay, wir erleichtern Prozesse. Wir geben vielleicht einem Team von drei Verwaltern jetzt die Möglichkeit, das Doppelte, das Dreifache an Einheiten zu verwalten, einfach weil wir jetzt viele, viele Prozesse, die eigentlich im Hintergrund ablaufen, automatisieren können. Und das sind natürlich Punkte, wo den Beruf verändern werden, definitiv. Aber es wird ihn definitiv immer geben.
Wie führen Sie denn Ihr Team in dieser digitalen Arbeitswelt? Ist es trotzdem noch viel gemeinsam da sitzen und überlegen, wie geht's weiter, oder ist alles schon automatisiert und jeder macht so strukturiert sein Ding?
Ist eine Mischung aus beidem. Also wir haben weiterhin klassisch unsere Meetings, wir haben weiterhin klassisch unsere Gespräche, wo wir auch ohne KI brainstormen. Wir haben trotzdem eine KI im Unternehmen. Wir haben trotzdem die Möglichkeit, dass jeder von uns auch eine KI, die wir auch vom Unternehmen aus bereitstellen, zugreifen kann, mit der man arbeiten kann, mit der man dann auch natürlich schneller arbeiten kann. Das ist ja auch im Endeffekt der Sinn und Zweck vom Einsatz von KI. Und da würde ich auch ehrlich sagen, der wird täglich genutzt. Und das ist auch was, wo ich von meinem Team erwarte, weil KI so viele Schwachstellen und so viele schlechte Themen diesbezüglich auch zu nennen sind, hat es einfach ein Riesenpotenzial, gerade für Startups, gerade mit kleinen Teams schneller voranzugehen. Und dementsprechend sollte man diese Möglichkeiten halt auch einfach nutzen. Und das nutzen wir schon sehr gut.
Was ist denn Ihre Vision für Rental One in Europa oder weltweit?
Also wir haben so eine Vision, wo wir sagen, wir würden gerne die führende Plattform zur Immobilienverwaltung werden. Wir möchten eigentlich die Plattform werden, dass wenn man an Immobilien, an Vermietung, an Verwaltung denkt, immer dran denkt, Rental One. Wir starten damit jetzt in Deutschland. Natürlich, Deutschland ist Mieterland Nummer eins. Deswegen, wir haben das perfekte Land, um dafür zu starten. Wir sehen aber die Immobilienbranche nicht nur in Deutschland. Besonders die Vermietung, also das Geschäftsmodell von ich vermiete eine Immobilie, das gab es schon im alten Rom und das wird es auch noch in 100 Jahren geben. Dementsprechend ist das was, das definitiv nicht aussterben wird und das vor allem auch weltweit funktioniert. Also wollen wir natürlich auch weltweit irgendwann agieren. Das ist aber natürlich ein Thema, das sehr, sehr geplant auch angegangen werden muss. Jedes Land hat seine eigenen Mietrechte, seine eigenen Vermieterrechte, jedes Land hat seine eigene Steuerthematik. Alles Themen, die wir ja auch mit abdecken. Jedes Land hat seine eigene Portale, auf denen man vermieten kann. Ebenfalls der Punkte, die wir einfach abdecken, wo wir den Arbeitsalltag erleichtern wollen. Und jedes Land hat natürlich auch eine eigene Sprache. Also das sind natürlich alles Themen, wo wir uns dann eben auch den kulturellen Gegebenheiten des Landes anpassen müssen und das dementsprechend nicht einfach so zu erledigen ist, sondern wo es eine Vorlaufzeit braucht, wo es eine Vorbereitung braucht und dann natürlich auch sein notwendiges Marketing.
Gibt es denn für Sie ein Unternehmer-Learning, das Sie gerne früher gewusst hätten?
Unternehmer-Learning. Ich würde sagen, ein sehr, sehr großes Thema, wo man lernen muss, ist Geduld. Man hat eine Vision, man möchte was aufbauen. Ich kenne es aus dem ersten Startup, wo ich mit meinem einen Co-Founder schon mal aufgebaut habe damals. Es ist nicht so einfach, wie es immer wirkt. Das Thema Startup wird leider draußen sehr romantisiert, dass man sich denkt, oh, ich gründe jetzt ein Startup, dann habe ich hier Time of my life und nach so und so vielen Jahren bin ich der reichste Mensch der Welt. Das ist ein Thema, wo ich leider in den Medien auch zu romantisiert ansehe. Startup heißt nicht Time of my life, wenn man nicht auch bereit ist, wirklich hart zu arbeiten, wenn einem auch ganz klar ist, dass es heißt, das brauchst du eine Zeit. Man braucht eine Zeit, das geht nicht von heute auf morgen. Das sind alles Themen, die geplant werden müssen, die auch im Team besprochen werden müssen, die erstmal aufgebaut werden müssen. Und nur wenn man es dann aufgebaut hat, heißt das noch lange nicht, dass man es im Endeffekt dann direkt an die Masse bringen kann. Man muss die Masse ja auch erstmal erreichen. Und dieses Thema Geduld, ich würde sagen, ich hatte es schon vom ersten Startup, aber es ist was, das lernt man immer weiter.
Ja, das stimmt. Was bedeutet denn für Sie persönlich Erfolg?
Ich empfinde Erfolg immer auf Messen. Mal auf Messen, man zeigt das Produkt, man ist im Gespräch mit dem Kunden und man merkt während dem Gespräch ganz häufig, wie der Kunde auf einmal anfängt, dieses Produkt zu lieben, wie er anfängt, dieses Produkt zu verstehen und so. Man sieht wirklich in den Augen, wie der Kunde sich denkt, geil, das will ich. Und das sind diese Momente, wo ich sage, das ist Erfolg für mich.
Und jetzt habe ich noch eine Frage. Haben Sie denn drei Tipps für junge Unternehmer, die Sie unbedingt umsetzen sollten, um dann die Möglichkeit zu haben, Startup zu gründen oder überhaupt sich irgendwie was aufzubauen?
Also ich würde sagen, als allererstes ist das Co-Founder-Team. Natürlich, man kann alleine starten. Natürlich, man kann auch eine One-Man-Show bilden. Ich würde es nie machen. Ich würde mir immer ein Co-Founder-Team aufbauen, vor allem auch mit unterschiedlichen Hintergründen. Wir sind drei Leute mit unterschiedlichen Backgrounds. Das ist unfassbar praktisch, weil man sich halt einfach ergänzt. Man dupliziert sich nicht nur, sondern man ergänzt sich. Und das ist was, das empfehle ich jedem, den passenden Co-Founder zu finden, wo man auch darauf vertrauen kann, dass wenn man dem eine Aufgabe gibt oder wenn man sich gegenseitig hilft, dass auch Verlässlichkeit im Team herrscht. Als weiteres definitiv das Thema Geduld. Nicht erwarten, im Januar zu starten und im Juni der König der Branche zu sein, sondern es braucht seine Zeit. Es geht nicht so einfach, es geht nicht so schnell. Immer Geduld mitbringen und zuletzt natürlich auch einfach dranbleiben. Also ich würde sagen, Startup-Leben heißt auch ganz oft, beschissene Tage zu haben. Ganz oft Tage zu haben, wo man sich denkt, Scheiße, das kann doch jetzt nicht sein. Oder irgendwie einen Downer hat. Dennoch, man muss dranbleiben, man muss ehrgeizig sein, man muss das Beste aus jeder Situation rausholen. Und dann hat man auch in der Regel die Möglichkeit, was aufzubauen. Und auch wenn Leute sagen, ich sehe das nicht oder da glaube ich nicht dran, nicht direkt verzweifeln oder denken, ach, vielleicht ist es wirklich nichts und aufgeben, sondern vielleicht mal mit einem anderen Blick drauf schauen. Vielleicht schauen, okay, kann ich vielleicht daraus was lernen auch. Also ich bin immer froh damit gewesen, wenn Leute unser Produkt gechallenged haben, weil dann konnte ich wieder schauen, okay, was gibt es vielleicht für Schwachstellen auch, die ich ausmerzen kann oder die ich nutzen kann. Und da wäre ich wirklich froh drum. Und das ist wirklich was, das muss man lernen zu nutzen und nicht aufgeben.
Dann sage ich nur herzlichen Dank für dieses wirklich tolle Gespräch und die ganzen spannenden Einblicke in die Zukunft der Immobilienverwaltung. Dankeschön, Herr Marx.